Fallakte 4270. Spiel mit dem Feuer. Geschrieben von Nicolas Henne. Produziert von Watch Your Head. Für Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen.
Und, wie geht es dir?
Silvia hatte Natalie vor der Besprechung noch einmal zur Seite genommen. Ihre Hand lag beruhigend auf Natalies Schulter, während ihre Kollegen an ihnen vorbei ins Besprechungszimmer liefen und sie vielsagend anschauten.
Ganz gut, denke ich. Ich meine, ich bin vorbereitet. Ich weiß genau, was als nächstes zu tun ist. Aber ich habe so schon Probleme, wenn ich zu den anderen sprechen soll. Wie soll das jetzt erst werden?
Jeder von uns musste da einmal durch. Merve, Henning, ich selbst auch. Glaub mir, beim nächsten Mal wird es sehr viel einfacher sein.
Und beim ersten Mal?
Silvia klopfte ihr freundschaftlich auf die Schulter, bevor sie den Kollegen folgte und Natalie auf dem Flur zurückließ.
Beim ersten Mal ist es die Hölle.
Im Besprechungsraum waren alle Augen erwartungsvoll auf Natalie gerichtet. Es hatte sich längst rumgesprochen, welche Verantwortung sie in dem Brandfall übernommen hatte. Natalies Augen wanderten durch die Reihe und suchten Halt bei Merve und Henning. Die beiden blätterten in den Ermittlungsakten und bemerkten ihren hilfesuchenden Blick nicht. Oder, was für Natalie sehr viel schlimmer wäre, ignorierten ihn. Silvia nickte ihr von der Seite aus zu. Sie sollte beginnen. Nervös blätterte sie in ihren Unterlagen und fand sich nicht mehr zurecht. Auf einmal schienen die Berichte in falscher Reihenfolge abgelegt zu sein und die Fotos keinen Sinn mehr zu ergeben. Also klappte sie den Aktendeckel zu und entschied sich, ins kalte Wasser zu springen. Sie kannte den Fall in- und auswendig. Sie brauchte keine Unterlagen.
Wie ihr wisst, habe ich die Hauptverantwortung in dem Brand- und Todesfall zum Nachteil Heide und August Berger übernommen. Die Akte liegt in zweifacher Ausfertigung vor euch. Ich habe,
Sie tippte auf der Tastatur ihres Dienstlaptops herum, bis hinter ihr das richtige Bild angezeigt wurde.
Die wichtigsten Eindrücke vom Tatort noch einmal für alle vorbereitet. Wie ihr sehen könnt, ist das Gebäude vollständig ausgebrannt. Zunächst müssen wir uns mit dem Schutt begnügen, den die Feuerwehr zur Brandbekämpfung herausgeräumt hat. Das Gebäude ist einsturzgefährdet und deshalb für uns nicht begehbar. Aufgrund der weiteren Feststellungen des Erkennungsdienstes müssen wir ohnehin von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgehen, was die Spurensicherung nicht einfacher macht.
Natalie schaltete die Bilder weiter, bis die Verletzungen der Opfer gezeigt wurden. Sie suchte erneut den Blick von Merve und Henning, die immer noch in die Ermittlungsakte vertieft waren.
Mindestens eines der beiden Opfer wurde erschlagen. Auch das zweite Opfer weist erhebliche Verletzungen auf, was den Verdacht nahelegt, dass der Brand dazu dienen sollte, ein anderes Verbrechen zu vertuschen. Ob es sich hierbei um ein gezieltes Tötungsdelikt oder einen Raubmord oder dergleichen handelt, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Leider werden wir beispielsweise nicht sagen können, ob etwas aus dem Haus entwendet worden ist.
Gibt es schon Tatverdächtige?
Wir durchleuchten gerade die familiären Beziehungen, auch um geeignete Kandidaten für einen DNA-Abgleich zu finden. Bisher können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass es sich wirklich um das Ehepaar Berger handelt, auch wenn davon auszugehen ist. Im weiteren Verlauf werden wir nach möglichen Motiven suchen und damit auch nach einem möglichen Täter.
Wie ist das weitere Vorgehen?
Natalie lächelte Silvia dankbar an, bevor sie fortfuhr.
Ich habe bereits einiges von dem Schutt in eine Lagerhalle des LKA bringen lassen, um mögliche Kontaminationen zu vermeiden. Dort gibt es noch heute eine erste Untersuchung mit einem Spürhund auf die Nutzung von Brandbeschleunigern. Geeignete Proben werden eingetütet, um Verdunstungen zu vermeiden, und dann beim LKA untersucht. Morgen haben wir vielleicht schon erste Laborergebnisse. Ansonsten ist der Erkennungsdienst mit der Gartenhütte am Tatort beschäftigt, in der sich der Täter vermutlich vor der Tat aufgehalten hat. Für die Zeugenbefragung in der Nachbarschaft hat uns die Bereitschaftspolizei Unterstützung zugesagt. Bei den technischen Auswertungen von Funkzellen oder möglichen Kameras in Tatortnähe wird mich Serkan unterstützen. Henning, kümmerst du dich wieder um die Obduktion?
Natalie verkniff sich ein Schmunzeln, weil sie genau wusste, wie sehr Henning es hasste, mit Professor Dr. Zwingenberg von der Gerichtsmedizin zusammenzuarbeiten. Seine mangelnde Begeisterung war ihm anzusehen, als er seinen Blick kurz von der Akte löste und ihr zustimmend zunickte. Vor dem nächsten, wichtigen Detail graute es ihr. Am liebsten hätte sie es nicht erwähnt, weil es sich ohnehin herumsprechen würde. Aber ihre neue Position ließ es nicht zu, unangenehmen Gesprächen aus dem Weg zu gehen.
Dann haben wir noch eine sehr sensible Spur, die uns vor eine Herausforderung stellt. Zum einen, weil sie sehr eindeutig scheint, zum anderen, weil wir dennoch für alle möglichen Täterhypothesen offen sein müssen. Wenn es wirklich der Täter war, der sich vor dem Brand in der Gartenhütte aufgehalten hat, dann hat er sehr eindeutige Schuhspuren im nassen und weichen Untergrund hinterlassen.
Natalie warf das Bild eines Schuhabdrucks an die Wand. Das grobe Profil war sehr gut zu erkennen, obwohl sich die Sohle an den oberen Rändern nicht vollständig abzeichnete.
Merve und Henning haben hierzu eine sehr gute Beobachtung gemacht. Das Profil stimmt mit den Einsatzstiefeln überein, die in Hessen von den Berufsfeuerwehren getragen werden.
Im Hintergrund waren die ersten Unruhen wahrzunehmen. Also erzählte Natalie weiter, um keine voreiligen Diskussionen entstehen zu lassen.
Dass die Kräfte der hessischen Feuerwehr dieselben Schuhe tragen, heißt natürlich nicht, dass es jemand aus der Feuerwehr oder sogar einer der am Einsatz beteiligten Kräfte gewesen sein muss. Es könnte sich auch um eine absichtlich fingierte Spur handeln, um unsere Ermittlungen in eine falsche Richtung zu lenken. Merve und Henning haben die Narben aller am Einsatz beteiligten Kräfte inklusive Schuhgrößen festgestellt und ihre Schuhprofile durch den Erkennungsdienst fotografieren lassen. Wenn es jemand von ihnen war, werden wir es bald wissen. Bis dahin gilt wie immer, alle möglichen Tat- und Täterhypothesen sind zu berücksichtigen. Gibt es noch Fragen zum weiteren Vorgehen?
Es gab keine Fragen. Nach einigen kurzen Details zu anderen Fällen stürmten die Kollegen hinaus und verfielen in nachdenkliche Gespräche. Natalie machte einen Schritt vor, um Henning und Merve abzupassen. Silvia beobachtete die Szene und blieb im Besprechungsraum sitzen.
Merve, Henning, habt ihr noch ein paar Minuten für mich?
Serkan warf skeptisch einen Blick auf die kleine Gruppe, die zurückblieb, wurde aber zügig von Silvia hinausgebeten. Nachdem sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, konnte Natalie dem Druck nicht mehr standhalten, der sich den Tag über in ihr aufgestaut hatte.
Was ist los mit euch beiden? Wieso behandelt ihr mich so? Ist es für euch so schwer aushaltbar, dass jemand anderes die Ermittlung leitet? Oder seid ihr verärgert wegen der Schuhnummer? Jeder hier steht hinter euch. Ich hätte es nicht anders gemacht. Also, was zum Teufel ist hier los?
Natalie versuchte, ihre Tränen zurückzuhalten. Vergebens. Merve und Henning blickten sich schuldbewusst an, bevor Henning das Wort ergriff.
Entschuldige, dass du das in den falschen Hals bekommen hast. Du hast es dir verdient und wir würden uns unter anderen Umständen auch mehr darüber freuen.
Unter anderen Umständen?
Wir haben eine Dienstaufsichtsbeschwerde wegen unverhältnismäßiger Maßnahmen am Hals. Damit können wir unsere Bewerbung vergessen.
Nun war es Merve, die ihre Tränen nicht zurückhalten konnte und hinausstürmte.
Wer hat die Beschwerde gestellt? Doch nicht etwa die Brinkmann?
Nein. Einer der Einsatzkräfte. Er hat außerdem einen Antrag gestellt, dass die Spuren nicht verwertet werden dürfen, bis ein Ermittlungsrichter darüber entschieden hat.
Henning drückte ihr einen Ausdruck in die Hand, folgte Merve hinaus und ließ Silvia und Natalie zurück. Während Silvia den beiden mitleidig hinterherblickte, überflog Natalie die Beschwerde. Sie analysierte den Schreibstil, die Wortwahl, die Grammatik und blieb zuletzt am Adresskopf des Schreibens hängen.
Nie und nimmer hat das einer der Einsatzkräfte geschrieben.
Natalie überreichte Silvia das Blatt Papier, nahm ihre Akten an sich und sprintete los.
Was soll das heißen? Was hast du entdeckt?
Erkläre ich dir später. Ich muss schnell etwas recherchieren.
Silvia blickte ratlos auf das Schreiben, das sie in der Hand hielt. Sie fand nichts Verdächtiges. Dann zuckte sie mit den Schultern, schloss die Tür hinter sich und folgte ihren Kollegen zurück in die Büros. Sie hatte Natalie zur Hauptermittlerin gemacht. Sie musste wissen, was sie tat.
Hast du etwas gefunden? Du flitzt ja wie ein Michelin-Männchen den Flur entlang.
Henning lehnte an der Tür zum Aktenraum, in dem Natalie sich an den ungelösten Altfällen zu schaffen machte.
Ich glaube schon. Um sicher zu sein, brauche ich eine bestimmte Akte. Kannst du dich an die Brandserie im Rheingau erinnern?
Du meinst die stümperhaften Zündeleien von randalierenden Jugendlichen? Die Fälle wurden doch von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Wieso bewahrst du die Akten immer noch hier oben auf?
Weil es keine betrunkenen Jugendlichen waren. Ich glaube, da hat sich jemand ausprobiert. Die Schäden wurden immer etwas größer und der Täter geübter. Beim letzten Brand hätte es richtig übel ausgehen können, wenn der Qualm nicht von den Nachbarn bemerkt worden wäre.
Natalie richtete sich auf, fuhr erschöpft mit ihren Händen durch ihr Haar und schloss die Augen.
Wir haben hier doch fast zeitgleich angefangen. Vielleicht kann ich mich erinnern. Was genau suchst du denn?
In einem der Fälle gab es ein anonymes Hinweisschreiben, in dem uns Informationen zum Täter gegen Kryptowährung angeboten worden sind. Wir hatten damals schon den Verdacht, dass der Tippgeber selbst der Brandstifter war.
Und jetzt glaubst du, dass dieser Tippgeber oder Täter von damals mit dem aktuellen Fall zu tun hat?
Die Wortwahl und das Layout von eurem Beschwerdeschreiben kamen mir zumindest sehr bekannt vor. Deshalb brauche ich dieses Schreiben.
Du weißt schon, dass die Wortwahl kein überzeugender Beweis ist, um jemanden beschuldigen zu können. Zumal wir nicht einmal wissen, wer der Tippgeber war. Was erhoffst du dir davon?
Herrgott, Henning, das ist mir bewusst. Ich versuche euch zu helfen und so wie es aussieht, kann jeder noch so kleine Hinweis hilfreich sein. Außerdem können wir dadurch vielleicht eine ganze Brandserie klären. Also, erinnerst du dich an den Fall oder nicht?
Henning kniete sich nieder, um die Aktendeckel zu studieren. Er las die Namen der Tatorte laut mit, alles Restaurants und Straußwirtschaften, die zu der Zeit geschlossen hatten. Dann zog er eine dicke Akte aus dem Regal und schlug sie auf.
Das müsste es sein. Brand zum Nachteil Familie Krüger, Straußwirtschaft in Rüdesheim, 11.000 Euro Sachschaden, Täter unbekannt.
Er blätterte Blatt für Blatt durch, während Natalie neben ihm stand und an ihren Fingernägeln pulte. Am liebsten hätte sie ihm vor lauter Ungeduld die Akte entrissen und selbst nachgesehen.
Da ist es. Eine Kopie ist in der Akte abgelegt, das Original ist asserviert.
Henning reichte Natalie die Akte, die sie dankbar an sich nahm.
Wie geht es jetzt weiter?
Natalie konnte nicht antworten. Sie wurden von Serkan unterbrochen, der in den Flur hineingestürmt kam.
Anweisung von Silvia. Alle sofort ausrüsten. Treffen in 5 Minuten unten bei den Dienstwagen. Es gab einen weiteren Brand mit einem Schwerverletzten, diesmal in Taunusstein.
Natalie nahm die Akte an sich, schloss sie sorgsam in ihrem Büro ein und folgte Serkan und Henning in die Waffenkammer. Jeder rüstete sich mit seiner Dienstwaffe, Handschellen, Schlagstock und Pfefferspray aus. Auch wenn es nach einem Brand klang, bei dem keine Gegenwehr zu erwarten war, mussten sie auf alles vorbereitet sein. Und nicht selten waren es unbeteiligte Schaulustige, die ihnen im Einsatz gefährlich wurden, weil sie sich weigerten, den polizeilichen Absperrbereich zu verlassen. Wenige Minuten später saßen sie in ihren Dienstwagen und bahnten sich mit Blaulicht auf dem Dach den Weg zu ihrem nächsten Einsatzort. Auch dieses Mal stieg ihnen der penetrante Gestank des Brandes bereits von Weitem in die Nase. Sie erreichten die abgelegenen Hallen am Rande der Ortschaft und mussten ihre Fahrzeuge etwas außerhalb abstellen, um die schweren Feuerwehrfahrzeuge nicht zu blockieren. Uniformierte Beamte waren dabei, Flatterband aufzuhängen und Schaulustige davon abzuhalten, sich dem Brandort zu nähern. Auch einige Journalisten und Fotografen waren eingetroffen und wollten die Gelegenheit nutzen, dass die Kriminalpolizei ihnen genau in die Arme lief.
Fragen zum Brand richten Sie bitte an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westhessen. Dies hier ist ein Einsatzort der Feuerwehr und der Polizei. Bleiben Sie zu Ihrer Sicherheit hinter dem Absperrband. Danke.
Natalie und ihre Kollegen näherten sich dem vom Brand betroffenen Gebäude. Das Feuer war bereits gelöscht und die Einsatzkräfte mit dem Abbau beschäftigt. Ihnen entging nicht, wie sie von den Feuerwehrkräften kritisch beäugt wurden, als sie an ihnen vorbeiliefen. Einige der Kräfte waren beim letzten Brand vor Ort, die anderen waren sicherlich längst über das Vorgehen der Polizei informiert worden. Merve und Henning wussten, dass sie sich mit ihrer Spurensicherung keine Freunde gemacht hatten. Aber sie hatten gehofft, dass im Nachhinein etwas Gras über die Sache wachsen würde. Zu ihrer Überraschung kam in Natalie Freude auf, als ihnen Frau Brandoberinspektorin Brinkmann entschlossen entgegentrat.
Frau Reuter, schön, dass Sie so schnell hier sind. Dann kann ich Sie auf ein paar Besonderheiten aufmerksam machen.
Natalie nickte und folgte ihr, während Henning, Merve und Serkan ihr die Einsatztasche abnahmen und die Spurensicherung vorbereiteten.
Ich weiß, dass es zu Ihren Aufgaben gehört, die Ursache des Brandes zu ermitteln. Aber einer unserer Einsatzkräfte hat eine Beobachtung gemacht, die Ihnen Arbeit ersparen könnte. Kommen Sie bitte hier entlang.
Sie betraten das ausgebrannte Gebäude und Natalie spürte, wie sich schlagartig jede Pore ihres Körpers mit dem Gestank vollsog. Sie befanden sich an der Außenkante eines stillgelegten Industriekomplexes, in dem einzelne Räume getrennt voneinander vermietet wurden. Natalie kannte diesen Ort aus anderen Fällen. Die Leute, die sich hier aufhielten, waren meist nicht für ihre Gesetzestreue bekannt. Nicht nur einmal hatten ihre Kolleginnen und Kollegen von der Drogenfahndung ein illegales Gewächshaus stillgelegt und kiloweise abgeerntetes Marihuana hinausgetragen. Umso weniger war sie überrascht, was sie innerhalb des Gebäudes erwartete. Man konnte die Überreste einer Theke erkennen, die zur Hälfte abgebrannt war und den Blick auf die stark beschädigte Kühleinheit freigab. Auf der anderen Seite thronten die Überreste eines recht gewaltigen Sofas. Verkohlte Stahlfedern hoben sich unter der Asche hervor und verrieten den Ort der Brandentstehung. An der dahinterliegenden Wand zog sich ein schwarzer, kaminförmiger Abdruck an der Decke entlang, der sich eindeutig von dem Zustand des restlichen Raumes abhob.
Wie Sie sehen können, hat es sich hier jemand recht gemütlich gemacht. Die Räume sind nicht zum Wohnen gedacht, deshalb verwundert mich das schon etwas. Allein aus Brandschutzgründen war es fahrlässig von dem Mieter. Keine Rauchmelder, keine Sprinkleranlagen und vor allem keine direkten Anwohner. Wir hatten das Glück, dass ein Spaziergänger den Brand bemerkt hat und uns alarmiert hat, bevor es sich zu einem Großbrand ausbreiten konnte.
Natalies Eingeweide verdrehten sich bei dem Wort Glück. Es war oftmals ein Anzeichen dafür, dass sie ihre Augen und Ohren besonders offen halten mussten. Auch wenn Frau Brandoberinspektorin Brinkmann nicht Unrecht hatte, hätte das gesamte Gebäude Feuer gefangen, wäre es mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Katastrophe gekommen.
Sie hatten von einer besonderen Beobachtung gesprochen. Auf den ersten Blick könnte es sich um ein Versehen handeln. Eine Zigarettenkippe auf der Couch, die den Brand ausgelöst haben könnte. Habe ich etwas übersehen?
Hut ab, Sie haben ein gutes Auge. Ihre Vorgesetzte hatte scheinbar recht damit, was Ihre fachliche Kompetenz angeht. Zu Ihrer Frage, haben Sie etwas Geduld? Sie werden gleich sehen, worauf ich hinaus möchte.
Frau Brinkmann führte Natalie an der Theke vorbei in einen Raum, der hinter einer schweren Eisentür lag und daher von dem Brand verschont worden war. Auf beiden Seiten waren Regale aufgebaut, die bis an die Decke reichten und mit allerlei Gerümpel vollgestellt waren. Zumindest schien es auf den ersten Blick nichts Wertvolles zu sein. Auf den zweiten Blick erkannte Natalie, was hier offenbar über Jahre gesammelt wurde und geduldig auf einen Käufer wartete. Alte hölzerne Schatullen, Schmuckkästchen, angelaufenes Silberbesteck und andere Gegenstände, die aus einer Haushaltsauflösung bei ihrer Großmutter stammen konnten, reihten sich aneinander.
Okay, scheinbar haben wir es mit einem Einbrecher und Hehler zu tun. Das ist eine wertvolle Information für unsere Kollegen vom K21. Vielleicht können wir dadurch einige Einbrüche zuordnen. Aber ich nehme nicht an, dass das die besondere Beobachtung ist, von der Sie gesprochen haben.
Brandoberinspektorin Brinkmann schüttelte den Kopf und führte Natalie bis ans Ende des schlauchartigen Raumes. In der untersten Ebene des linken Regals standen zahlreiche Schuhpaare aneinandergereiht. Eines davon fiel Natalie sofort ins Auge. Nicht nur, weil es die einzigen Stiefel waren, neben ansonsten halbhohen Tonschuhen und Stahlkappenschuhen, sondern weil es dieselben Stiefel waren, die eine ganze Einheit der Feuerwehr zu möglichen Verdächtigen gemacht hatte.
Ich verwette meinen gesamten Monatslohn darauf, dass Sie Ihren Brandstifter und Mörder vom Ehepaar Berger haben. Dann können meine Leute endlich wieder ruhig schlafen.
Frau Brinkmann bedachte Natalie mit einem vielsagenden Blick, bevor sie den Raum verließ und Natalie alleine zurückließ. Der Gestank des gelöschten Feuers drang in den kleinen Raum hinein und erinnerte Natalie daran, dass sie langsam wieder an die frische Luft zurück sollte. Und doch konnte sie ihren Blick nicht von dem möglichen neuen Beweis nehmen. Etwas störte sie, aber sie konnte noch nicht benennen, was es war.